Ja, ich möchte auch alle ganz herzlich begrüßen an diesem schönen Oktobersonntag. Ganz besonders alle Besucher, diejenigen, die noch nie in der Bibelgemeinde Elk war, ganz herzlich willkommen. Wir freuen uns über Ihren Besuch. An diesem ersten Sonntag im Oktober möchten wir diesen sogenannten Erntedank-Gottesdienst feiern. Ja, wenn wir die Blumen sehen, wie herrlich, dann merkt man etwas von der schöpferischen Kraft unseres großen Gottes. Und es geht uns in der Bibelgemeinde Elk nicht um einen ganz bestimmten Sonntag, an dem wir Erntedank halten wollen. Es könnte auch im September schon sein oder im November. Das spielt ja überhaupt keine Rolle. Vielmehr geht es darum, dass wir dem realen, dem lebendigen und allmächtigen Gott danken, dass wir ihn anbeten dafür, dass er immer noch sein Leben schenkt, dass er immer wieder das Leben zulässt auf dieser Erde. Und dafür, dass wir jedes Jahr wieder ernten können, einige Monate vorher, gesät und nachher geerntet. Das ist ja überhaupt nicht selbstverständlich. Gerade wenn wir an die Wetterbedingungen in diesem Jahr, in diesem Sommer denken, an die Trockenheit, an die Tatsache, dass trotz diesen Bedingungen so eine Fülle zum Beispiel an Früchten geerntet werden konnten, wie kaum ein Jahr zuvor in den letzten Jahren. Nun gibt es ja immer mehr Menschen, denen die grundlegendsten Zusammenhänge kaum mehr bewusst sind. Sie denken, ich bin doch nicht auf eine gute oder auf eine schlechte Ernte angewiesen. Ich gehe ja in der Migros oder im Aldi Posten einkaufen. Da merken wir, da sind die grundlegendsten Zusammenhänge nicht mehr klar. Wie sehr sind wir angewiesen auf eine Ernte, jedes Jahr wieder neu? Und wie sehr sind wir angewiesen auf Gott, der diese Ernte gibt? Er ist es, der Himmel und Erde geschaffen hat. Ohne Gottes Zulassung könnte niemand von uns auch nur einen einzigen Atemzug tun. Und er ist der Schöpfer des ganzen Universums, des Kosmos, der Kosmos mit dieser unfassbaren Ordnung. Wer sich schon näher mit dem Kosmos befasst hat, merkt, dass das eine Prinzip ist im Kosmos. Eine unfassbare Ordnung. Eine Ordnung in mehreren Dimensionen. Und zwar von der kleinsten Ordnung bis zu der unvorstellbar großen Dimension. Und jede dieser Ordnungsebenen hat ihre eigene hochkomplexe Feineinstellung. Eine Einstellung, die jeden Moment eingehalten werden muss, damit das Ganze nicht implodiert. Kosmos ist übrigens ein altgriechisches Wort. Altgriechisch ist ja die Originalsprache, in welcher alle 27 Bücher des Neuen Testamentes geschrieben wurden, von 8 verschiedenen Autoren übrigens. Und das über einen Zeitraum von circa 55 Jahren, und zwar vom Jahre ungefähr 40 bis 95 nach Christus. Das ist die Zeit, wo das Neue Testament entstand. Und dieses altgriechische Wort Kosmos bedeutet genau das, nämlich hochkomplexe Ordnung. Das ist die Bedeutung von Kosmos. oder manchmal anders in einer anderen Übersetzung oder Bedeutung kann es auch heißen Schmuck oder Schönheit. Wie treffend für die Bezeichnung des Universums. Später bekam es auch die übertragene Bedeutung von einfach Welt. Und diese überwältigende Ordnung, die hat eine Größe, die für unseren menschlichen Verstand überhaupt nicht mehr schon nur zu beziffern wäre. Heute sind immer mehr renommierte Astrophysiker überzeugt davon, dass die Größe des Weltalls oder eben des Kosmos mit unendlich bezeichnet werden muss. Unendlich. Können wir als kleine Menschen, können wir etwas erfahren darüber, wer Gott ist? Darüber, wie er ist? Ja, natürlich. Natürlich. Noch nie hatten die Menschen so viele Möglichkeiten, genau darüber mehr zu erfahren. Jedes Kunstwerk verrät ja etwas über seinen Urheber. Wenn wir diese fein abgestimmten Ordnungen im Kosmos studieren, diese unendliche Größe und die unendlichen Kräfte, die darin wirksam sind, aber auch die wunderschönen Lichter und Farben und Formen, zum Beispiel der verschiedenen Galaxiennebel, die ja dank der modernen Technik sichtbar werden plötzlich, dann können wir sicher sein, dass dies nur ein Abbild von Gott selber ist. Von seiner unendlichen Größe, von seiner überwältigenden Ordnung, von seiner Schönheit, von seiner Kraft, ja, von seiner Unendlichkeit und Ewigkeit. Es ist nämlich so, wenn ein Raum sich ausdehnt zu unendlicher Größe, so verliert sich darin auch die Zeit hin zur Unendlichkeit beziehungsweise zur Ewigkeit. Gott ist ewig. Und der Mensch kann dies erkennen und beweisen. Anhand schon nur dieses einen Werkes Gottes, des Kosmos. Aber Gott ist auch der Schöpfer dieser herrlichen Erde, auf der wir leben, dieses blauen Planeten. Was finden wir hier? Alle fein abgestimmten Anordnungen und Regelkreise des Kosmos finden wir wieder auf dieser Erde, bis in die kleinsten subatomaren Dimensionen. Gottes Handschrift eben. Gottes Handschrift. Und dann erst dieses Wunder des Lebens. Ich meine jetzt das biologische Leben. Je mehr man nur schon die einzelligen Organismen erforscht, ich meine, sie werden in Tiere und Pflanzen eingeteilt. Das sind Lebewesen, die bestehen aus einer einzigen Zelle. Je mehr man diese Lebewesen erforscht, zum Beispiel Bakterien und Amöben, und Pilze, einzellige. Umso mehr staunt die Wissenschaft über die Komplexität ihrer Zellorganellen, über ihre Fähigkeiten, über ihre Intelligenz, ihre Kommunikation untereinander. Einzeller. Gottes Handschrift eben. Und je mehr man sich befasst mit der Biologie, zum Beispiel dieser ausgeklügelten Kommunikation in der Pflanzenwelt, wo die Pflanzen gegenseitig kommunizieren, um sich zu warnen und zu schützen. Die Abläufe im menschlichen Körper, mit die Organe, mit ihrer Konstruktion und Funktion. Umso mehr erahnt man auch hier die Komplexität und Intelligenz auch im biologischen Leben geht gegen unendlich. Gottes Handschrift eben. Wie viele Menschen haben schon gesagt, provokativ gefragt, beweise mir doch Gott. Wenn jemand den Gottesbeweis nicht sieht, dann hat er beide Augen verschlossen. Auf Schritt und Tritt sind wir umgeben vom Beweis des ewigen, allmächtigen Gottes. Ja, können wir Menschen, ich möchte das noch einmal fragen, können wir etwas erfahren darüber, wer Gott ist und wie er ist? Ja, natürlich können wir. Und Gott will, dass wir ihn erforschen und erkennen. Schon im Alten Testament, im Buch des Propheten Amos, hat Gott gesagt, sucht mich, so werdet ihr leben. Und er ruft genau dasselbe heute uns zu. Sucht mich, so werdet ihr leben. Die herrliche Schöpfung dieser Erde, die Vielfalt des Lebens darauf, die Tatsache, dass wir sehen können und daraus wächst Gemüse und Früchte. Es ist alles nur ein Abbild des Schöpfers, wie im Kosmos. Gott hat das Leben geschaffen, weil er das Leben ist. Weil er das Leben ist. Aber Gott ist weit mehr als biologisches Leben. Er ist ewiges, unsterbliches Leben. So kann jeder Mensch, der aufrichtig nach Gott und seinen Eigenschaften sucht, kann schon allein in der Schöpfung sein Wesen erkennen, seine Existenz, seine unendliche Größe und Kraft, seine komplexe Ordnung, seine zeitlose Ewigkeit. Das Erstaunliche ist aber, dass sich Gott uns Menschen noch viel, viel detaillierter offenbart hat. Durch sein Wort in der Bibel. Und das ist mein Anliegen auch heute Morgen, uns allen dieses Wort, diese Bibel wieder lieb zu machen. Jeder von uns hat sie, vielleicht sogar in verschiedenen Ausführungen, vielfältig zur Verfügung. Und es ist das Leben, es ist die Offenbarung Gottes. Nutzen wir das. Viele Menschen sagen, ja, ich kenne die Bibel, ich habe sie gelesen. Bei den allermeisten, ich bin mir ganz sicher, stimmt das einfach nicht. Lesen wir doch in der Bibel, suchen wir Gott. Es ist sein Wort, ist es öffnet sich, es kommt mir manchmal vor wie der Kosmos. Man meint, eine Dimension erfasst zu haben, erkannt zu haben. Und dann erahnt man, da stehen noch viele weitere Dimensionen dahinter. Aber wir müssen uns Zeit nehmen. Wir sind so abgelenkt. Nehmen wir uns doch wieder Zeit, das Wort Gottes, worin er sich offenbart, wirklich auch zu lesen. Weil hier in seinem Wort erfahren wir, dass Gott eben nicht einfach nur biologisches Leben ist, wie wir es vom irdischen Leben kennen. Nein, die Bibel sagt, Gott ist Geist. Das bedeutet, er ist ewiges, unzerstörbares Leben. Und dass Gott dem Menschen als einzigem Geschöpf auf dieser Erde den Geist des Lebens einhauchte, so dass der Mensch eine lebendige Seele wurde, eine unsterbliche Seele wurde, lesen wir auch in der Bibel. Weil er den Menschen nämlich in seinem eigenen Bild geschaffen hat, als Gegenüber für Gott. Und die Bibel offenbart uns weiter, dass nicht nur der Mensch eine Einheit ist aus Körper und Seele und Geist, sondern dass Gott selber eine Einheit ist aus Gott, dem Vater, Gott, dem Sohn und Gott, dem Heiligen Geist, dem Geist Gottes. Ja, so können wir mit Sicherheit wissen, dass kein Mensch nach dem Tod einfach aufhört zu existieren. Der Schöpfer hat nämlich von Anfang an den Körper des Menschen, auch seinen biologischen Körper, nicht geschaffen, damit dieser dem Tod entgegengeht. Das war nicht die Absicht. Aber die Bibel offenbart uns weiter, dass es eine Welt gibt hinter dieser sichtbaren Welt. Oder jenseits dieser Welt. Jenseits sogar der Unendlichkeit des Kosmos. Eine unsichtbare Welt. Und auch dieses Jenseits hat Gott erschaffen. Mit allem, was dazugehört. Mit all diesen Wesen, den Engelswesen, den Engeln, wie die Bibel sagt. Und sie sagt uns, dass die Engel Gott dienen und ihn anbeten wegen seiner unfassbaren Größe, Macht und Heiligkeit. Und weiter erklärt uns die Bibel, woher denn dieser eine große Feind auf dieser Erde kommt. Wer ist dieser Feind? Der Schöpfung Gottes. Dieses herrlichen Lebens. Wer ist der eine große Feind? Der Feind dieser herrlichen Ordnung, der Schönheit von allem Leben. Ist der Tod. Der Tod. Der Tod gehörte nicht zur Schöpfung Gottes. Er kommt aus demselben Ursprung wie alle Bosheit. Wir kennen alle die Macht der Bosheit. Wie alle Verdorbenheit. Im Leben auf dieser Erde. Diese Dinge kommen nicht von Gott. Aus dem gleichen Ursprung kommt der Tod, wie alles Leid, wie alle Krankheit, alle Ungerechtigkeit. Jeder Krieg zwischen Nationen kommt aus dieser Quelle. Jeder Streit zwischen Ehepaaren. Jeder Fluch, jeder Hass, Jeder Mord, sei es mit Gedanken und Worten oder physisch ausgeführt. Es kommt alles aus der gleichen finsteren und giftigen Quelle. Im Wesen Gottes gibt es keinen Hauch von Bosheit, von Leid oder Tod. Die Bibel offenbart uns das. Sie offenbart diese Quelle, diesen einen Feind, Satan, der Teufel, diese finstere Quelle. Er, der einmal das überragendste, höchste Engelswesen war vor Gott und Gott diente wie niemand sonst in der jenseitigen Welt. Bis er wegen seiner eigenen Schönheit, wegen seiner eigenen Größe gegen Gott aufstand und rebellierte und sich über ihn erheben wollte. Und seine Schönheit und Erhabenheit ist zu größter Bosheit und Niedergerechtigkeit gekehrt worden. Gott hat ihm im vollen Bewusstsein Zutritt gewährt zu seiner Schöpfung auf der Erde, um den Menschen zu prüfen, wem er vertrauen würde, seinem Schöpfer oder dem großen Feind allen Lebens, der den Menschen durch Verführung von Gott abtrünnig machen wollte. Und Gott hat den Menschen vorher eindringlich gewarnt. Im Moment, wo er sich durch Ungehorsam von Gott abwendet, wird der Tod in die ganze Schöpfung eindringen. Und jeder Mensch wird durchdrungen sein von Sünde und Rebellion schlussendlich gegen Gott. Und die Bibel sagt im Römerbrief, der Lohn für die Sünde ist der Tod. Wir wissen jetzt, woher der Tod kommt. Der Lohn für die Sünde ist der Tod. Man könnte auch sagen, die Ernte aus der Sünde ist der Tod. Und hier spricht die Bibel nicht nur vom Tod des Körpers, sondern von der ewigen Trennung von Seele und Geist des Menschen, Trennung von Gott. Und die Seele des Menschen, auch das offenbart uns die Bibel, wird nach dem physischen Tod eines Menschen in den Tod bzw. das Totenreich der jenseitigen Welt gegeben. Hades, das griechische Wort. Luther hat es mit Hölle übersetzt. Und ganz am Schluss der Bibel, im Buch der Offenbarung, lesen wir, dass nach dem großen Endgericht vor Gottes Thron der Tod und das Totenreich in den Feuersee geworfen werden. Mit allen Menschen, die sich im Totenreich befinden. Der Tod ist eine ernsthafte Sache. Und genau das ist der eigentliche Grund, warum sich Gott uns Menschen in so vielfältiger Weise und ausführlich offenbart hat. Denn sein Wesen ist nicht nur unendliche Größe, Schönheit und Heiligkeit, sondern sein Wesen ist auch für uns unvorstellbare, selbstlose Liebe zu seinen Geschöpfen. Das ist seine Triebfeder, warum er sich uns offenbart. Durch den Propheten Hesekiel zum Beispiel ließ er aufschreiben, ich habe keinen Gefallen am Tod des Sünders, sondern dass er umkehrt von seinem Weg, nämlich zurück zu Gott. Und so am Leben bleibt. Gott hat ja viele verschiedene Namen in der Bibel. Und einer der Namen Gottes heißt, Gott ist Rettung. Auf Hebräisch, das ist die Sprache des Alten Testamentes, heißt das Jehoshua. Auf Altgriechisch heißt es Jesus. Gott ist Rettung. Gott selber wurde Mensch. Gott, der Sohn, als Mensch genannt Jesus Christus. Er wurde Mensch. Und er ist als sündloser und vollkommener Mensch, das kein anderer Mensch von sich sonst sagen kann, ist er stellvertretend für die Sünde und Verdammnis jedes einzelnen Menschen gestorben. Denn Gott sagt, ich habe keinen Gefallen am Tod des Sünders. Und sein unschuldiges Sterben für uns, die wir alle schuldig sind vor Gott und alle voller Sünde sind, dieses sein Sterben beweist, wie groß seine Liebe ist für uns Menschen. Dieser bekannte Vers drückt das aus, Johannes 3,16. Denn so sehr hat Gott die Welt, das heißt die Menschen, geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer, brauchen Sie die Liebe und die Gnade Gottes? Brauchen Sie den Retter Jesus Christus, um ihm Ihre Sünden zu bekennen, damit er Ihnen vergibt und Sie rettet vor dem ewigen Tod? Viele Menschen leben in einem gewaltigen Irrtum. Nämlich, sie denken, dass sie dann schon gut genug vor Gott sein werden. Im Moment ihres Todes, wo sie vor Gott stehen werden. Im Römerbrief lesen wir, was Gott dazu zu den Menschen sagt. Er sagt dort, es ist keiner gerecht, auch nicht ein einziger. Sie sind alle abgewichen. Sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut. Das heißt, der vor Gott gut genug wäre. Auch nicht einer. Denn alle haben gesündigt und erfüllen die Herrlichkeit oder die Gerechtigkeit nicht, die sie vor Gott haben sollten. Gott weiß um dieses unumstößliche Prinzip von Saat und Ernte. Und im Galaterbrief lesen wir, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wir kennen das so gut, man kann nicht Disteln sehen und dann denken, wir können Trauben ernten. Das wird auch in Millionen von Jahren nicht gelingen. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Und die Ernte auch nur einer einzigen Sünde ist der Tod. Und Gott sieht nicht nur jede Tat, die wir tun. Gott weiß jeden Gedanken, den wir haben. Wer von uns hat nie gelogen, nie gestohlen, ist nie egoistisch oder stolz, hat nie schlechte oder böse oder verdorbene Gedanken? Es ist alles Sünde gegen den heiligen Gott. auch wenn wir uns jeden Tag bemühen, mindestens eine gute Tat zu tun. Oder wenn wir wenigstens besser sein wollen als die meisten der anderen Menschen um uns herum. Eine solche eigene Gerechtigkeit ist vor Gott wie ein zerlumptes Kleid. Das sagt Prophet Jesaja. Diese unsere eigene Gerechtigkeit, auf die wir uns etwas einbilden, ist für Gott wie ein zerlumptes Kleid. Ja, wahrhaftig, jeder Mensch braucht den Retter Jesus Christus. Um nicht die Ernte der Sünde einzufahren am Ende seines Lebens, um der ewigen Verdammnis durch die Sünde in der Hölle zu entgehen, um gerettet zu werden für alle Ewigkeit. Was müssen wir denn tun als Menschen? Was müssen wir denn tun, um gerettet zu werden? Die Bibel sagt auch hier ganz klar, dass der Mensch nicht durch seine eigenen Werke, durch sein eigenes Gutsein gerettet werden kann. Es reicht nicht. Auch nicht durch irgendeine Kirche oder Organisation. Es ist Verführung der Menschen, wenn Kirchen sagen, kommt zu uns, dann kommt ihr in den Himmel. Das ist reine Verführung. Das stimmt nicht. Auch eine biblische Gemeinde wie die Bibelgemeinde Elk kann keinen Menschen retten vor dem ewigen Tod. Aber etwas können wir tun und sollen wir tun. Dieses Evangelium der rettenden Gnade Gottes verkündigen. Dass der Mensch nämlich einzig und allein durch Glauben an den Herrn Jesus und an sein Erlösungswerk gerettet werden kann. Einzig und allein. Durch den Glauben an den Herrn Jesus. Und dieser rettende Glaube, von dem die Bibel spricht, der beinhaltet, dass ich in der folgenden Haltung zu Gott komme. Herr, ich gebe dir in allem Recht. Ich bin ein verlorener Sünder und müsste ohne die Vergebung durch das Blut Jesu Christi in der Gegenwart des Heiligen Gottes verdammt werden und in seiner Gegenwart vergehen. Und der rettende Glaube beinhaltet, Jesus im Gebet die Sünden zu bekennen und dann auch seine Vergebung im Vertrauen auf ihn anzunehmen. Die Bibel sagt so herrlich, er wäscht alle Sünde weißer als Schnee. Wer seine Sünde bekennt und lässt, dem wird alles vergeben. Es wird versenkt in der tiefsten Stelle des Meeres, wo niemand es je wieder heraufholen kann. Und der rettende Glaube beinhaltet auch mit seiner Hilfe und seiner Kraft ein neues Leben zu beginnen, indem ich nicht mehr meinen Lüsten und meinen Lieblingssünden lebe, sondern in allem den Willen Gottes suche und dem Herrn Jesus nachfolge, so wie ich es mehr und mehr erkenne aus seinem Wort. Das ist rettender Glaube. So wird ein Mensch in Ewigkeit gerettet. Glaube an den Herrn Jesus. Wisst ihr, nicht eine einzige Frucht, die diesen Herbst geerntet wird, ist eine Selbstverständlichkeit. Nicht eine einzige, sondern Ausdruck der Gnade und Güte und Liebe Gottes zu den Menschen. Und es soll uns daran erinnern, dass das Leben jedes Menschen eigentlich einer Saat entspricht und dass die Lebensernte absolut todsicher kommt. Die Ernte kommt. Welch eine Ernte wird dieser Gott, von dem wir gehört haben, dieser gewaltige, herrliche, treue, gnädige Gott der Liebe, denen zubereiten, die ihm und seinem Wort geglaubt haben, die mit Jesus Christus als ihrem Herrn und Retter vor Gott erscheinen werden. Und ich bitte uns alle von Herzen, diese folgende Frage mitzunehmen. Was wird meine Lebensernte sein? Wenn ich mein Leben heute beenden müsste, wenn es beendet würde, was wird deine Lebensernte sein? Das ewige Leben in der Herrlichkeit und Gegenwart Gottes oder die Verdammnis im Totenreich? Die Bibel hat beides glasklar offenbart, den Menschen hingelegt. Die Natur predigt uns täglich die Größe Gottes, die Existenz dieses gewaltigen Gottes. Und wer etwas tiefer schaut, hört sogar täglich die Schönheit dieses Gottes, das Wesen dieses Gottes. Aber wir haben es viel direkter noch hier in der Bibel. Ich möchte uns alle ermutigen, lesen wir die Bibel. Schmeißen wir unsere TVs und so weiter weg. Wenn jemand das tut, er würde einmal in der Ewigkeit sagen, das ist die beste Entscheidung, die ich getroffen habe. Als ich all das in meinem Leben rausgeschmissen habe, was mich nur dauernd beschäftigt und ablenkt, damit ich ja nicht nach Gott suche, nach Gott frage. Von morgen bis Abend, bis tief in die Nacht. Diesen Quark und Quatsch über die Bildschirme, ununterbrochen. Ich habe aufgehört, vor vielen Jahren, mich damit zu füllen, mir die Zeit stehlen zu lassen. Das war eine der besten Entscheidungen in meinem Leben. Zeit zu haben, Gottes Wort zu studieren. Es ist nicht wie ein Krimi schauen. Es braucht Anstrengung. Ich muss mich hineinversetzen. Aber es ist das wahre Leben. Er hat sich offenbart in der Bibel. Und wir werden sie nie ausschöpfen, bis ans Ende unseres Lebens. Ich habe eine Zeit gehabt in meinem Leben, da habe ich während 2 Jahren jede freie Minute gelesen. Ich konnte fast nicht mehr aufhören. Ich habe mich gefreut auf den nächsten Tag, wenn ich wieder dazu komme, die Bibel zu lesen, weil mir hier ein Licht und da ein Licht und dort ein Licht aufgegangen ist. Und ich möchte es weiterführen. Und ich möchte jeden und jede Frau und Mann ermutigen, tut es doch. Es gibt auch viele Hilfe dazu. Und beginnt doch mit dem Johannesevangelium. Handfest. Nicht nur, ja, ich mache es und dann ist die Zeit wieder vorbei. Einfach zum Beispiel im Johannesevangelium zu lesen. Es gibt uns so einen Zugang zu der Frage, wie kann ich gerettet werden? Was eben dieser Glaube, dieser rettende Glaube ist. Ja, und ich möchte alle auch herzlich einladen. Es gibt hinten auf dem Tisch auch sonst Literatur. Die ist alle gratis zum Mitnehmen. Bedient euch doch. Und auch möchte ich sagen, wenn jemand Interesse hat, auch weiter darüber nachzudenken, über die Bibel, über Gottes Heilsplan, den er darin offenbart, über den Weg mit ihm, dann meldet euch doch. Ich bin sehr gerne bereit, auch einen Glaubensgrundkurs durchzuführen. Ich möchte noch beten. Ich danke dir, Herr Jesus, von ganzem Herzen, dass wir so frei und offen zu dir sprechen dürfen, weil wir genau wissen, dass wir dich zwar nicht sehen, aber dass du mitten unter uns bist, durch deinen Heiligen Geist, dass du gegenwärtig bist, Herr. Und dass du, wo wir auch sind, alle unsere Gedanken siehst. Du kennst unser Schreien, du kennst unsere Nöte, unsere Probleme, Einsamkeiten, unsere Enttäuschungen, Herr. Wir müssen sie dir nicht einmal formulieren, aber wir dürfen zu dir kommen und sie dir bringen. Auch die Last unserer Sünde, unserer Verdorbenheit, wo wir merken, wir sind sündige Menschen. Und in aller Offenheit dürfen wir es dir bekennen und dir bringen. Herr, wir danken dir dafür, dass du ein lebendiger, ein zugänglicher Gott bist, dass du nicht hinter Kirchenmauern und Hierarchien stehst, sondern hier beim einfachen Menschen, bei uns simplen, einfachen Menschen hier in Elk bist, mit deiner ganzen Kraft und Macht, Vergebung und Liebe. Wir danken dir, du treuer Herr, auch für deine Versorgung, dass wir ernten dürfen, dass wir auch das Gute immer mehr zu sehen lernen und das Gute ernten dürfen. Herr, hilf du uns, mach du uns noch viel dankbarer für deine Liebe, für dein Erlösungswerk, das du an uns getan hast, Herr. Und hilf einem jeden, dich zu erkennen und dich zu suchen in deinem Wort. Öffne einem jeden Einzelnen dein Wort, wenn wir darin lesen, Herr. Es sind Wunder um Wunder darin zu finden. Wir danken dir, Herr, und mögest diesen Tag segnen mit jedem Sein. Du weißt um alles, was ansteht, um alle Schwierigkeiten. Ich bitte dich, Herr, für jeden Einzelnen, auch der Besucher, dass du begegnest, dass du dich erkennen lässt, dass du hilfst, dass du Gnade schenkst, Herr. Amen.